Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast, der euren Kopf in Topform bringt und euch mit dem besten Ernährungswissen versorgt, das ihr für euren Sport braucht. Wie läuft das Ganze ab? Wer uns schon häufiger gehört hat, der kennt's. Für alle anderen erkläre ich es natürlich gerne nochmal. Warm-up, das ist der erste Punkt. Wir lernen unseren Gast erstmal ein bisschen kennen. Dann geht's rein ins Workout. Es wird schweißtreibend. 4 Quizelemente, Start, Halbzeit, Zielgerade und die Community-Frage. Pro richtige Antwort gibt's jeweils 6 Punkte, außer bei der Halbzeit. Da kann man dann sogar 7 Punkte abstauben. Einmalig darf dann sogar ein Telefonjoker um Rat gefragt werden, aber nur bei den Fragen 1 bis 3. Am Ende schnaufen wir durch, gehen ins Cooldown, schauen uns den Punktestand an, wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus und wie viel kommt rein in den Spendentopf. 3 Disziplinen also, wie im Triathlon, was wir hier machen. Und da passt unser heutiger Gast natürlich wie die Faust aufs Auge. Mit gerade mal 24 Jahren musste er die Verantwortung für den größten Langdistanz-Triathlon der Welt übernehmen, den Challenge Rot. Er ist ein absoluter Teamplayer und der Meinung, dass Erfolg nur funktionieren kann, wenn man zusammenarbeitet. Und wenn es ihm mal nicht gut geht, dann, weil er nicht genug Sport macht. Ja, das kenne ich irgendwoher. Ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist, Felix Weichshöfer. Herzlich willkommen bei Power Brains.
Dankeschön, Dani.
So, und wir haben es gerade gehört, deshalb wichtigste Frage zuerst, hast du schon Sport gemacht heute?
Heute tatsächlich noch nicht.
Ui, trotzdem gute Laune?
Trotzdem gute Laune, Wetter ist ja ideal hier in Hamburg, wenn die Sonne scheint, besser geht's gar nicht.
Passiert auch nicht oft in Hamburg, muss man leider sagen. Nee, aber wenn du noch keinen Sport gemacht hast, dann würde ich sagen, wir gehen direkt ins Warm-up, ja, und machen uns gleich mal warm.
Gerne.
Warm-up. Und Felix, lass uns mal ganz vorne anfangen. Ich glaube, viele unserer Zuhörer, die haben natürlich den Begriff Challenge Rot schon mal gehört. Die wissen, das ist irgendwas mit Triathlon. Aber was genau ist der Challenge Rot? Und das ist auch wichtig, es ist der Challenge Rot.
Ja, DATEV Challenge Rot, mittlerweile die weltweit größte Triathlon-Veranstaltung über die sogenannte Langdistanz. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radfahren und dann noch ein Marathon. Und zwar egal, welche Punkte man zu Rate zieht. Mhm. Teilnehmeranzahl, Zuschaueranzahl, die Größe der Messe, 7500 Helferinnen und Helfer, also mehr Helfer als Teilnehmer. Ein komplett Triathlon-verrückter Landkreis, der dahinter steht, der sich ja ein ganzes Jahr drauf freut, wenn die Athletinnen und Athleten wieder zu Gast sind. Und du hast es vorhin gesagt, es ist ein wunderbares Miteinander. Diese 5 Tage da im Landkreis, das ist einfach wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.
Und das kann ich bestätigen. Ich war da auch mal dabei, habe in der Staffel mitgemacht und man kann sich es nicht vorstellen und man kann es, glaube ich, auch gar nicht transportieren. Man muss es erleben. Ich glaube, für den Moment kurz abschließen. Was ist da bei deine Aufgabe? Auf der Homepage, ich habe extra nochmal nachgeschaut, da steht Traumerfüller.
Ja, das hat Heiko so schön geschrieben. Ja, es geht tatsächlich darum, und das spiegeln uns auch die Athletinnen und Athleten, da werden Träume erfüllt. Mhm. Und wir brauchen 15 Monate für 15 Rennstunden Vorbereitung. Also es ist eine unglaublich lange Vorbereitungszeit. Momentan bereiten wir dieses Rennen vor, aber auch schon nächstes Jahr. Und wir sind in den Köpfen der Athletinnen und Athleten beim Training über ein Jahr. Und da müssen wir einfach einen verdammt guten Job machen und wir wollen die Erwartungen, die in uns gesetzt werden, einfach übererfüllen.
Mhm. So, jetzt hast du genau das bestätigt, was ich eingangs gesagt habe. Du setzt immer das Team natürlich dahin, aber ich habe dich ja eigentlich gefragt, was ist deine Aufgabe?
Ich würde sagen, meine Aufgabe, und die hat sich in den letzten Jahren wirklich auch gewandelt. Ich war sehr in den Details mit drinnen, aber wir haben mittlerweile ein 14-köpfiges Team. Kommt jetzt dann nochmal jemand dazu im September, wenn wir in die neue Saison starten, was wirklich gut ist. Das sind alles Experten und ich bin so ein bisschen der Koordinator und schaue einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen freies Spielfeld haben, dass die sich selber verwirklichen können, dass sie dann wieder ihre Träume da leben können in ihrem Job. Und je besser die Arbeitsatmosphäre ist, desto besser wird dann auch das Ergebnis für die Athletinnen und Athleten und für alle Beteiligten. Und ich sehe mich so ein bisschen als Koordinator, jeden im Rücken frei zu halten, ein bisschen zu koordinieren, so die großen Ziele ein bisschen vorzugeben. Mhm. Und ich führe das Ding gerne, indem ich einfach meinen Leuten meine Vision darlege und ihnen dann aber auch den Freiraum gebe, da ihre eigene Handschrift mit reinzubringen in den verschiedenen Teilbereichen.
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, deine Aufgabe, dein Aufgabenbereich hat sich ein bisschen verschoben, verändert auch im Laufe der Jahre. Ich habe es vorhin gesagt, du warst 24, also 2005, da musstest du das Ding so quasi Kaltstart direkt übernehmen, weil dein Papa, Herbert, schwer krank geworden ist.
Ja.
Wie war das damals für dich, quasi so ins kalte Wasser geschmissen zu werden?
Ich war an der Uni, habe gerade mein Vordiplom gemacht an der WISO in Nürnberg und mein Vater hat eine sehr schwere Lungenerkrankung bekommen. Der ist jeden Morgen vorm Büro laufen gegangen und hat dann plötzlich gemerkt, hey, ich kriege keine Luft mehr. Und es hat sich dann nach vielen Arztkonsultationen herausgestellt, das ist eine sogenannte Lungenvibrose, wo sich also quasi die Lungenzellen zurückbilden und keinen Sauerstoff mehr aufnehmen können. Und du kannst nichts machen, es gibt keine Medikamente. Das hat dann zu einer doppelseitigen Lungentransplantation geführt, in die er schon sehr, sehr geschwächt reingegangen ist. Musste danach komplettes Leben neu lernen, wieder laufen lernen, war 6 Monate fast auf Intensivstationen in München und war also komplett raus. Und dann war einfach die Frage, wie geht's weiter? Pausieren wir das ganze Ding oder wie auch immer? Da waren ja auch damals schon einige Mitarbeiter mit dran gehangen. Oder gehe ich mit rein, unterstütze die Mom, die natürlich auch jeden Tag nach München gefahren ist. Ja? Und so bin ich eigentlich reingestolpert. Und mit 24 Jahren, ohne große Vorkenntnis. Und da bin ich heute meinen Wettkampfleiterinnen und Wettkampfleitern noch dankbar, weil ich einfach gesagt habe, Jungs, Mädels, ihr seid alle doppelt so alt wie ich. Ihr habt die Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich will nicht der Sohn vom Chef sein, der hier irgendwie blöd reinkommt und jetzt sagt, wie es lang geht. Sondern nehmt mich bitte an die Hand, erklärt mir, was ihr macht, erklärt mir, warum ihr es macht. Und bin damals tatsächlich sehr tief eingestiegen bis in die Kleinigkeiten, damit ich einfach gewusst habe, warum bauen sie die Wechselzone so auf und nicht anders? Wie funktioniert die Logistik dahinter? Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, hat aber auch dann später dazu geführt, dass ich viel zu sehr im Klein-Klein war und das große Ganze gar nicht mehr gesehen habe. Da musste ich dann komplett wieder raus. Wir hatten dann damals auch die Situation, dass Roth quasi so ein alleinstehendes Rennen war in einer Welt von Ironman-Rennen weltweit. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, okay, dann bauen wir halt eine eigene Serie auf und habe die Challenge Family gegründet, die wir dann abgegeben haben, als wir so, ich glaube, 35 Rennen weltweit hatten. Das Ganze hat dann auch zu so einem Burnout geführt, weil ich mich einfach im Klein-Klein verhadert habe, aber dann einfach auch jedes Wochenende zum anderen Rennen geflogen bin. Und das war alles sehr heftig. Da habe ich dann wieder einen kompletten Umschwung gemacht, habe gesagt, okay, Konzentration auf Roth, auf das, was mir wirklich Spaß macht. Und auch eine Umstrukturierung einfach. Ich muss mehr rauskommen, ich muss es mehr von oben sehen können. Ich brauche die richtigen Leute an meiner Seite. Ich habe da das Vertrauen in sie. Und das war so der Werdegang, würde ich mal sagen, bis jetzt, wo es eben so ist, dass ich einfach nur noch meine Vision erkläre, wo es hingehen soll, was ich sehe und da sind dann alle Kolleginnen und Kollegen dann beteiligt und bisher haben wir es immer geschafft, dass es von Jahr zu Jahr besser, größer und schöner wurde.
Ja. Da sprechen wir noch drüber, wo es hingeht vielleicht noch für Roth. Jetzt hast du auch gerade in deinen Erzählungen deine Mutter erwähnt. Das ist ja, muss man ja sagen, Challenge Roth ist ja Family Business, oder? Also deine Mama ist dabei, die Schwester ist dabei. Was bedeutet diese Challenge Roth, der Challenge Roth, guck, jetzt mache ich den Fehler schon, für die Familie?
Es war immer ein Bestandteil. Egal ob an Weihnachten, an Ostern, an einem Geburtstag, an einem Sonntagmittag, Challenge sitzt immer mit am Tisch und das ist aber gar nicht schlimm, weil das ist ja für mich wie ein Bruder oder für meine Mutter wie ein drittes Kind und so wird der auch behandelt und wir sind alle drei in der Geschäftsführung, wir haben keinen Investor dabei oder sonst irgendwas, wir haben das immer aus eigener Kraft, eigenen Mitteln geschafft. Deswegen haben wir auch oder sind auch wesentlich langsamer gewachsen, aber dafür eben nachhaltig. Und ich glaube, in der heutigen Zeit macht sich das auch positiv bemerkbar.
Ja, und auch wenn das so ein Riesenwettbewerb ist, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, man spürt das, dass da irgendwas Familiäres auf jeden Fall dabei ist in Roth.
Ja, weil einfach alle, die dabei sind, die sind stolz.
Ja.
Und sie haben einfach mega Bock. Und wenn es so eine Veranstaltung schafft, Athletinnen und Athleten aus 107 Nationen der Welt zusammenzutrommeln an einem Wochenende mit ihren Supportern, mit den Fans, mit den Helfern, mit den Gastfamilien, das ist einfach ein tolles Happening, so ein tolles Fest.
Und
einzigartig.
Und das Schöne ist auch, wenn man an den Start geht. Ich glaube, wir haben uns gut warm gequatscht. Ja?
Ja.
Wir gehen mal an den Start.
Gerne.
Start.
Quiz Nummer 1 ist unser Start. Es geht um Performance und Training. Es ist wahr oder falsch. Ja? Es gibt eine Aussage von mir und du musst mir einfach nur sagen, stimmt das oder ist es völliger Blödsinn, was ich da wieder erzähle. Wenn du richtig liegst, gibt es 6 Punkte. Mhm. Wenn du falsch liegst, gibt es keinen Punkt. Und denk dran, es gibt die Möglichkeit des Telefonjokers. Für dich als passionierter Läufer sollte das aber alles sowieso nicht wirklich ein Problem sein. Meine Behauptung ist, Laufen auf weichem Untergrund wie Gras oder Sand reduziert das Verletzungsrisiko. Ist das wahr oder falsch?
Wahr.
Kommt sofort raus. Weil, was ist deine Begründung?
Weil ich es einfach selber kenne.
Okay.
Also ich habe so Barfußschuhe zum Beispiel, also das merke ich einfach. Ich habe einige Male war ich in Indien in so Ayurveda Kliniken, das war mega spannend, cool. Und da war auch ein Teil immer Barfußlaufen, Barfußmeditation, egal ob auf Steinen, Sand, Gras, und das ist wirklich mal spannend, wenn man das mal aktiv macht und sich die Zeit lässt, was man da alles spürt etc., ja.
Okay, also ich werde dich auch nicht umstimmen können, das merke ich, du bist sehr überzeugt davon. Dann schauen wir mal, ist das wahr oder falsch? Es stimmt tatsächlich nicht.
Okay.
Weicher Untergrund kann das Risiko von Überlastungsverletzungen durch ungleichmäßige Belastung sogar erhöhen.
Okay.
Ja. Also ich bin auch Läufer, ich kenne das natürlich auch, und man sagt ja immer, ja, geh im Sand laufen, das ist dann viel schwieriger. Ja, stimmt, es ist gutes Training, aber das Verletzungsrisiko
Macht Sinn.
Erhöht sich tatsächlich dadurch.
Macht Sinn, Daniel.
Also ich habe es versucht, dich noch auf die richtige Werte zu locken, hat nicht funktioniert. Aber apropos Belastung, ich habe gerade gesagt, passionierter Läufer, wie viele Kilometer machst du pro Woche?
Ist tatsächlich total unterschiedlich. Es kommt immer auf die Wochen an. Momentan ist es so, dass eigentlich bis 9, 10 jeden Abend Besprechungen sind, weil natürlich viele von den Vereinen, Feuerwehren, solche Geschichten, diese Besprechungen finden dann am Abend statt. Dann haben wir immer noch so soziale Geschichten, wo wir mit dabei sind, wie Rotary. Und jetzt so vorm Challenge wird es tatsächlich weniger. Da versuche ich immer morgens laufen zu gehen. Aber dann, wenn es dann wieder in die Off-Season nennen wir es immer, obwohl das eigentlich auch nicht mehr ganz stimmt. Da wird es dann wieder etwas mehr. Ist aber auch schön, ich habe einen Hund, der muss sowieso raus, und
das
da ist
immer gut. Ja,
einfach besser, mit ihm laufen zu gehen, weil dann ist der ausgepowert und ich kann dann arbeiten.
Ja, sind beide glücklich auf jeden Fall.
Richtig.
Wenn ich richtig recherchiert habe und auch unsere Redaktion, dann hast du 2014 zum ersten und bisher einzigen Mal in Rot die komplette Distanz gemacht. Das ist richtig, ne?
Ist richtig, ja.
Warum erst so spät?
Ich bin vorher zweimal bei unserer Challenge in Wanaka in Neuseeland gestartet, einfach weil ich Angst hatte vor dieser Doppelbelastung, und Wanaka war im Januar, das war auch weit genug weg, aber ich wollte es dann einfach einmal selber erleben, und ich wollte auch einfach einmal selber erleben, dieses Gefühl, von dem die Athletinnen und Athleten sprechen. Ich bin seit Jahrzehnten selber draußen, ich bin bei der Radstrecke auf Motorrad unterwegs. Ich bedanke mich bei den Helfern. Ich sehe die Stationen selber. Mir kann keiner in dem Rennen was vormachen. Auf der Laufstrecke bin ich mit dem Roller dann unterwegs. Aber ich wollte es einfach mal selber erleben. Und das, was ich so toll fand, gerade auf der Marathonstrecke, zweite Hälfte bin ich dann nur noch gegangen, wen man da kennenlernt, welche Lebensgeschichten da ausgetauscht werden.
Kann ich bestätigen, ja.
Also wirklich einfach so tolle Menschen. Ja. Es war unglaublich. Es war echt unglaublich.
Ja. Das ist also wirklich, das ist wirklich genau das, was du sagst. Bei mir war es auch so, ich war völlig fertig, Kilometer 38, da war alles vorbei bei mir. Und dann kam ein Typ, der ist wohl die ganze Zeit hinter mir gelaufen und meinte dann so, hey, ich laufe jetzt hier schon die ganze Zeit hinter dir. Wir ziehen das jetzt zusammen durch. Ja. Ne? Und ich so, okay, dann machen wir das jetzt, weil war bei mir auch so, ich bin gegangen, ich konnte eigentlich nicht mehr, und dann habe ich mich durch den eben nochmal motivieren lassen und habe mich da ins Ziel geschleppt, und ich glaube, das ist auch so dieses ganze Feeling, was man in Rot hat. Was würdest du sagen, du hast vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass natürlich auch die ganze Region da irgendwie mit dabei ist. Was bedeutet das auch für diese Region?
Also wir sind jetzt keine extrem touristische Region oder irgendwas, eher das Gegenteil. Ja. Aber einmal im Jahr, wie gesagt, kommen Menschen aus der ganzen Welt, und jeder vor Ort ist einfach ultra stolz. Und wir haben über 1000 Gastfamilien, die Athletinnen und Athleten beherbergen. Es ist ein absoluter Ausnahmezustand, weil halt einfach 300.000 Menschen in diesen Landkreis kommen. Für die Dimensionen, wir haben ein Krankenhaus im Landkreis, das natürlich, also der Landkreis hat 120.000 Einwohner, und dann kommen da 300.000 Menschen dazu. Das heißt, wir bauen eine eigene zentrale medizinische Versorgung, eigenes Krankenhaus auf mit 60 Betten, 4 Intensivbetten, 2 Behandlungsbetten, eine Apotheke und, weil ja gar nichts auf diesen Ansturm ausgelegt ist. Ja, wir haben die Parkplätze nicht und sonst was, aber jeder rückt irgendwo zusammen und sagt, hey, wenn ich keinen Bock drauf habe, fahre ich über die Zeit weg. Ansonsten fahre ich einfach mit. Oder meine Tochter lernt gerade Spanisch. Hey, ich würde gerne jemanden aus Mexiko, Spanien, Südamerika unterbringen. Habt ihr nicht einen Athleten, der mit seiner Familie kommt? Der kann kostenlos bei uns wohnen. Und es bringen sich so viele Menschen auf so vielen Ebenen und so tief ein. Und ich glaube, das macht's wirklich aus. Und ich denke auch, weil wir ein bisschen ländlicher sind, es gibt keine zweite große Veranstaltung im Jahr, sondern das ist das Ding. Und es ist natürlich auch für den Landkreis eine verkehrstechnischen Kollaps etc., aber es ist nur einmal im Jahr und da sagen einfach viele, hey, scheiß drauf, da fahr immer mit, finden wir cool.
Ja.
Und sind auch stolz.
Was passiert denn die restlichen 360 Tage im Jahr?
Also es ist viel, was Vorbereitung angeht.
Aber in der Region ist nix, oder?
In der Region, nee. Also wir haben so die Kirchwein, das Burgfest in Hilpolstein.
Aber das ist dann so im Vergleich dazu.
Ja, ist aber auch heilig, muss man sagen. Heimatfest, Heideck, Burgfest, Hilpolstein, Kirchwein, Rot, das sind schon so heilige Kühe, auch ganz klar. Wo wir zum Beispiel auch nie versuchen würden, irgendwie drauf zu gehen, wenn wir das Datum mal schieben müssen, weil es einfach wichtig ist. Und weil der Landkreis sich auch richtet. Deswegen geben wir auch dieses Datum so frühzeitig bekannt, weil die Feuerwehrfeste, alles richtet sich dann nach einem Challenge. Aber von Großveranstaltungen ist es tatsächlich die einzige im Landkreis. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wohlgelitten, sage ich mal, weil nicht jedes Wochenende was ist.
Ja. Und deshalb ist wahrscheinlich dann auch eine große Akzeptanz bei der Bevölkerung da. Ja. Richtig. Und die lohnt sich auch, das kann ich sagen. Ja, Start, 0 Punkte. Gut, man kommt mal ein bisschen schlechter raus, ist ja nicht schlimm. Deshalb würde ich sagen, wir gehen in Richtung Halbzeit.
Gut.
Halbzeit.
Und jetzt wird's einfacher, ja, weil es ist Multiple Choice. Du kriegst 4 Antwortmöglichkeiten und musst sagen, was davon richtig ist. Tippst du richtig, gibt's jetzt sogar 7 Punkte. Bei falscher Antwort gibt's natürlich wieder keinen Punkt. Und ich erinnere nochmal an den Telefonjoker. So, geht um Koffein. Wie viel Koffein ist in etwa in einer typischen Portion eines Energy Gels für Ausdauersportler enthalten? Ist das A 50 bis 100 Milligramm, B 150 bis 200, C 300 oder D bis zu 600 Milligramm?
Da würde ich tatsächlich meinen Telefonjoker, den Matteo, dazu nehmen.
Der Matteo, wer ist der Matteo?
Matteo ist unser Neuzugang im Büro, Content Production im Bereich Social Media zuständig, der uns einfach nach außen ganz wunderbar zeigt, seitdem er im Büro ist.
Seit wann ist er bei euch?
Matteo hat letztes Jahr angefangen, selber extrem guter, passionierter Triathlet.
Okay. Ja,
gut, und der kennt sich bestimmt aus.
Dann sollte der das wissen. Dann rufen wir doch mal den Matteo an, würde ich sagen. Gibt sofort einen Minuspunkt, wenn er nicht dran geht.
Hallo?
Hallo, Daniel Herzog spricht hier von Powerbrains. Spreche ich mit dem Matteo?
Ja, genau.
Sehr gut. Hallo, Matteo. Ich habe deinen Chef hier sitzen, den Felix. Du bist, glaube ich, ja schon gebrieft worden, ne? Dass eventuell da ein Anruf kommen könnte.
Genau. Ich bin schon vorbereitet.
Sehr, sehr gut. Und ich habe gerade erfahren, Matteo, du bist quasi noch Neuzugang im Büro. Also das heißt, bei dir ist jetzt noch mehr Druck drauf, ne? Also wenn du jetzt hier, bist du noch in der Probezeit eigentlich? Gibt's sowas bei euch?
Wir haben ihn frühzeitig rausgeholt, weil er so gut ist. Ist nicht mehr in der Probezeit.
Okay, also das heißt, dir kann eigentlich nichts passieren. Aber Felix meinte, dass du das sowieso sehr, sehr sicher beantworten wirst. Und ich werde dir die Frage jetzt mal stellen, die ich dem Felix auch gerade schon gestellt habe. Und er meinte so, das weißt du sowieso. Also, es geht um Koffein. Wie viel Koffein ist in etwa in einer typischen Portion eines Energy Gels für Ausdauersportler enthalten? 50 bis 100 Milligramm, 150 bis 200 Milligramm, 300 Milligramm oder bis zu 600 Milligramm?
50 bis 100 Milligramm in den klassischen Powerbar-Gels.
Das kam ja wie ein Werbespruch kam das heraus. Das ist ja super. Also da du bist ja auch 100%ig sicher, dass das stimmt.
Da bin ich mir 100%ig sicher, so dass ich gestern noch eins genommen habe.
Okay, dann brauche ich gar nicht versuchen, dich in irgendeiner Form umzustimmen. Dann würde ich sagen, wir hören mal, ob das stimmt. Und die Antwort, die kommt von Philipp Rauscher, das ist unser Nutrition-Experte.
Der typische Koffeingehalt in Energy Gels liegt in der Regel bei 50 bis 100 Milligramm pro Gel und entspricht etwa einer starken Tasse Kaffee. Während im Training eingenommen, kann Koffein noch einmal für einen Energiekick sorgen und die Fettfreisetzung fördern, was vor allem für Langzeitausdauersportler relevant ist.
Boom! 7 Punkte.
Ja, Matteo, top. Bist noch da, oder?
Ich bin noch da,
sehr, ja. Sehr, sehr gut. Ja, war natürlich richtig. Felix, gibt es jetzt eine Gehaltserhöhung eigentlich? Oder?
Also auf alle Fälle geht das nächste Mittagessen auf mich, Matteo. Klasse.
Ah, da freue ich mich.
Ja, sehr, sehr cool. Matteo, was machst du jetzt heute noch? Was ist dein Arbeitsalltag?
Arbeiten?
Ja, was macht man da konkret?
Also gerade sitze ich tatsächlich an einem YouTube-Video über Laura Philipp, die auf Mallorca im Trainingslager war. Das mache ich. Und dann wird morgen der Podcast, den wir mit der NADA gemacht haben, fertig geschnitten und dann veröffentlicht. Also auch ganz spannend tatsächlich. Wenn man selber Sportler ist, sind das natürlich die Themen, mit denen man sich befassen möchte.
Ja, definitiv. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Podcast höre ich mir an, sage ich jetzt schon mal. Und ich hoffe, du hörst dir auch unseren Podcast dann an, wenn er rauskommt. Also ich sage nochmal vielen Dank, Matteo. Und ich glaube, Felix sagt auch noch Danke.
Matteo, danke dir.
Viel Erfolg noch, Felix.
Danke.
Danke, tschüss.
Ja, gute Mitarbeiter hast du da bei dir. Aber daran habe ich nicht gezweifelt. Stichwort Koffein. Wie viel Kaffee trinkst du pro Tag? Einer steht vor dir.
Würde ich jetzt mal sagen, 3, 4
ja?
Sind schon. Ich versuche tatsächlich ab Nachmittag keinen Kaffee mehr zu trinken,
okay.
Weil, also früher konnte ich einen Red Bull und zwei Espresso trinken, mich hinlegen und schlafen.
Ja.
Funktioniert nicht mehr ganz, ist wahrscheinlich altersbedingt. Ich versuche dann ab Nachmittag tatsächlich keinen Kaffee mehr zu trinken, aber mir schmeckt er und.
Wie viel steigert sich der Kaffeekonsum, je näher das Rennen rückt?
Gewaltig.
Ja.
Gewaltig. Also. Ist tatsächlich so und dann auch noch mit Red Bull und allem drum und dran, weil du du bist selber so auf Adrenalin und du musst durchhalten und es sind einfach wahnsinnig lange Tage, die nicht nur körperlich, sondern vor allem für den Kopf so viel bieten, wo du selber miterleben willst. Wir freuen uns ja selber auf dieses Event, wir haben es 15 Monate vorbereitet, wir sehen an keinem einzigen Tag ein Ergebnis unserer Arbeit, aber dann geballt plötzlich in diesen 2 Wochen, wenn das Stadion aufgebaut wird, wenn die Menschen kommen, wenn die verschiedenen Events dann stattfinden und das willst du selber alles aufsaugen, aber ist natürlich auch Arbeit, es muss funktionieren. Wir planen alles auf 120%.
Jetzt hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, diese 15 Monate Arbeit für 15 Stunden Event eigentlich. Jetzt, mir fällt schwer und wahrscheinlich auch den Zuhörern so ein bisschen, was passiert in diesen 15 Monaten? Das ist ja klar, was du vor dem Rennen, du sagst so Aufbau, ne, da muss noch alles kontrolliert werden. Was machst du zum Beispiel im Dezember?
Im Dezember?
Also es ist nur ein Beispiel, ne? Also einfach, was passiert in diesen 15 Monaten?
Ja. Also Dezember zum Beispiel, da geht's über die Sicherheitskonzepte, um all diese Sachen, Updates, da müssen alle Stakeholder mit rein, die Genehmigungsbehörde im Landratsamt, Feuerwehr, Polizei, THW, BRK, Wasserwacht etc. wird mal drauf geschaut, sind wir da noch up to date, müssen wir was ändern, Absprachen mit den Feuerwehren, wir haben 600 freiwillige Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auf den Strecken, die Strecke sperren, passt da alles, brauchen die was, kriegen wir das Personal zusammen und. Im Dezember sind die letzten Bestellungen, was Merchandise angeht. Wir müssen kontrollieren, ob all die Dinge, die wir schon vorher bestellt haben, Wechselbeutel, Badekappen und alles auf dem Weg ist, weil dann im Januar Chinese New Year kommt. Alles, was danach kommt, schaffen wir nicht mehr. Ist tatsächlich zu großes Risiko. Wir haben 4000 Finisher-Shirts, 7500 Helfer-Shirts, die auf dem Weg sein müssen. Also da ist tatsächlich sehr, sehr viel. Dann aber auch gerade im Dezember und im Januar Gespräche mit den Partnern und Sponsoren. Bleibt alles so wie gewünscht, wie im letzten Jahr? Habt ihr ein neues Setup für die Messe? Die Messe geht online. Also das sind so Dinge im Dezember.
Im Dezember. Es wird nicht langweilig. Das nehme ich dem Ganzen. Und natürlich ist deine Aufgabe auch für ein attraktives Teilnehmerfeld zu sorgen. Magnus Dietleff zum Beispiel, der hat vergangenes Jahr Weltrekord wieder aufgestellt, Streckenrekord aufgestellt, das Jahr davor genau das gleiche gemacht. Der hat leider abgesagt, ist nicht dabei. Wie gehst du mit solchen Absagen um?
Ehrlicherweise haben wir uns ein bisschen gefreut, weil wir auch von einigen Athleten die Ansage bekommen haben, hey, das ist der König von Rot, dem liegt die Strecke so gut, da können wir nicht gewinnen. Ja. Und dieses Jahr haben wir einfach ein so diverses, tiefes Feld. Wir haben drei Olympioniken, die kommen und das erste Mal auf die Langdistanz gehen, wo wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Das sind auch so Dinge, wir glauben, dass es da gerade auf der Marathonstrecke unwahrscheinlich schnell wird, aber da kann auch der eine oder andere dann hochgehen. Was passiert? Wir brauchen mehr Kameras für die Live-Produktion, weil wir müssen da dran sein. Nichts schlimmer, wenn jemand hochgeht oder ein Überholvorgang stattfindet und wir kriegen es nicht auf die Bilder. Also das sind dann Dinge, die tatsächlich dann sofort danach kommen. Wir sind sehr glücklich, BR wird wieder komplett live übertragen, die ARD wird sich wieder live mit reinschalten. Man denkt, okay, die Buchung eines Top-Athleten, aber was da hinten dran hängt, das ist ein Wahnsinn.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, BR überträgt wieder, ARD überträgt. Jetzt ist trotzdem, muss man sagen, Triathlon Ironman nicht zwingend der telegenste Sport, weil es halt einfach, wer sitzt jetzt die 8 Stunden vor dem Fernseher und schaut sich das an. Wie siehst du das? Also wie könnte man diesen Sport telegener eventuell machen?
Also wir produzieren mit dem BR zusammen zwei komplett unterschiedliche Produkte. Einmal unseren internationalen Livestream, Sebi Kienle ist da Host mit und die Belinda Granger. Da geht's tatsächlich wirklich ganz tief um Technik. Da wollen wir die Nerds, da wollen wir die ganzen Informationen haben. Das ist eigentlich der Stream für die Athletinnen und Athleten. Und dann haben wir den deutschen Stream vom Bayerischen Rundfunk, wo zum Beispiel eine Frau Müller, die vielleicht noch nie mit Triathlon in Verbindung gekommen ist, abgeholt werden muss. Der braucht jetzt nicht unbedingt so viel über Wattzahlen erklären, aber da ist zum Beispiel ein Porträt der Gemeinde Thalmessing total schön. Oder ein Porträt eines Altersklassenathleten, wo es einfach nur darum geht, schafft er das in den 15 Stunden? Ja? Kommt er kurz vorm Feuerwerk und der Lasershow rein? Was bringt er denn für eine Geschichte mit? Leidet da die Familie drunter, wenn er ein ganzes Jahr trainiert? Also da gibt's tatsächlich dann von den Themenschwerpunkten ganz unterschiedliche Ansätze, damit man es einfach telegen macht. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir so viele schöne Geschichten im Triathlon haben, dass man das wirklich toll darstellen kann. Arbeiten wir auch jedes Jahr dran. Aber man muss auch tatsächlich in verschiedene Richtungen gehen. Einmal unsere Athletinnen und Athleten, die wirklich Fakten und richtig tolle Informationen wollen. Und dann jemanden, den wir für den Triathlonsport vielleicht auch begeistern wollen.
Habt ihr oder hast du Zahlen? Also wie gut wird das wirklich angenommen?
Die Zahlen haben wir. Also auch der BR liefert uns dann natürlich die Zahlen sowohl vom Stream als auch vom Programm zu. Das ist tatsächlich sehr gut und man sieht auch, dass wir es in den letzten Jahren geschafft haben, dass die Leute dabei bleiben und dass die nicht abschalten. Also das funktioniert immer, tatsächlich.
Verweildauer ist immer ein großer Begriff im Fernsehen. Nee, super, also freut mich.
BR erreicht auch mittlerweile eine gute Marktdurchdringung tatsächlich. Ja. Also wir sind zum Teil auf Tagesschau-Niveau an dem Tag.
Das ist wirklich
gerade um die Zeit, wenn die Athletinnen und Athleten finishen, Top-Athleten. Also das ist richtig gut.
Sehr, sehr gut. Kannst du schon was sagen? Teilnehmerfeld, ist es komplett schon?
Ja, also es war, wenn man sich für Rot interessiert, ist es relativ schwer reinzukommen tatsächlich. Wir bieten 1000 Startplätze an direkt vor Ort. Das führt dazu, dass viele Athletinnen und Athleten direkt nach dem Finish sich anstellen, um sich am nächsten Morgen um 10 Uhr anmelden zu können und dann die Schlange einmal durch die ganze Stadt geht. Das sind 1000 Plätze. Dann haben wir traditionell eine Woche nach der Veranstaltung am Montag First Come, First Serve Plätze. Und seit letztem Jahr, das ist im November, weil einfach viele Athletinnen und Athleten zum Beispiel bei der Feuerwehr sind oder bei der Polizei sind, die haben da die Dienstpläne noch nicht im Juli. Und damit die auch teilnehmen können, machen wir es jetzt einfach so, das ist eine Lotterie, du kannst dir Lose kaufen und dann findet eine Verlosung statt und die letzten Plätze gehen dann raus.
Ja. Jetzt haben wir gesagt, also Magnus Dietleff ist nicht dabei, Anne Haug auch nicht dabei, weil die immer wechselt zwischen Challenge und Ironman. Gibt es da eigentlich eine Rivalität zwischen...
Also früher war das schon ziemlich krass. Da war es auch so, dass es geheißen hat, okay, wir müssen Rot kaputt machen und so. Das hat sich Gott sei Dank völlig geändert. Wir haben wirklich gute Beziehungen zu Ironman. Da bin ich auch sehr dankbar drum, weil am Ende vom Tag, egal ob Ironman, Challenge, Challenge Family, Challenge Rot, PTO, im Grunde genommen geht es darum, dass wir alle diesen Sport lieben und auch die Aufgabe haben, diesen Sport zu vergrößern. Und das tun wir eben nicht durch Rivalität. Ich habe dieses Jahr auch den CEO von Ironman eingeladen nach Rot. Ich habe die PTO eingeladen, Challenge Family ist da. Alle kommen, freue ich mich total drüber. Und es ist das erste Mal, dass da wie so ein Gipfeltreffen stattfindet. Und mir gefällt es tatsächlich, ich möchte ein bisschen wie die neutrale Schweiz sein, hey, lasst uns mal zusammensetzen und einfach auch kennenlernen.
Ja, ist, glaube ich, auch genau der richtige Ansatz. Wer ist deine deutsche Hoffnung in diesem Jahr? Fred Funk zum Beispiel, das erste Mal Langdistanz?
Also da freue ich mich ehrlicherweise persönlich am meisten. Ich weiß noch, wie seine Eltern zu Challenge-Anfangszeiten 2-2, 2-3 immer in den Top 10 waren. Also und der Fred ein kleiner Junge war und seinen ersten Triathlon in Rot beim Junior Challenge gemacht hat und jetzt geht er bei uns auf die Langdistanz. Also das ist für mich schon auch emotional hat es eine große Bedeutung. Ich bin total gespannt, wie es läuft und wer den Fred kennt, der wird Vollgas geben und entweder es knallt oder das wird richtig gut. Also da bin ich einfach persönlich total gespannt und zeigt aber auch, dass dieses Rahmenprogramm wie der Junior Challenge unwahrscheinlich wichtig ist. Mhm. Also das sieht man genau jetzt am Fred.
Ja, super Typ übrigens. Fred Funk war natürlich auch hier schon bei uns. Gerne nochmal reinhören in die Folge vom vergangenen Jahr. Du bist im Zielbereich und gibst High Fives quasi. Also du klatschst wirklich mit, ich sage jetzt jedem, ich weiß nicht, ob du es wirklich schaffst mit jedem, aber mit fast jedem wirklich abzuklatschen. Wie viel Freundschaften sind da schon entstanden bei dir mit den Athleten? Gibt's das?
Große, ja. Ja? Viele. Also meine Bude ist auch komplett voll, Luftmatratzen überall und es sind Freunde aus Neuseeland bei mir, aus Würzburg. Es ist einfach, ja, es ist für uns auch die schönste Zeit im Jahr und da kommen einfach die Freunde zusammen und Triathletinnen und Triathleten, die sind einfach vom Mindset her immer interessant, immer weltoffen. Es ist einfach toll.
Ja. Kann ich so bestätigen. Ich hatte ja auch schon hier ein paar Sitzen. Es ist genau das, was du sagst. Und du bestätigst das übrigens auch gerade nochmal. Und also Halbzeit hat dir gut getaugt. 7 Punkte hast du geholt. Wir gehen Richtung Zielgerade.
Zielgerade.
Und Felix, jetzt wird's relativ einfach. Ich stelle dir eine Frage und du musst die Antwort wissen.
Du sagst immer, es wird einfacher, einfacher, einfacher.
Ja, kein Telefonjoker mehr. Ja, den hast du verbraten, aber hat ja funktioniert mit Matteo. Es geht um die britische Triathlon-Legende Chrissy Wellington. In welchem Jahr stellte Chrissy Wellington ihren legendären Weltrekord über die Langdistanz beim Challenge Rot auf, der jahrelang Bestand hatte? Zusatz, wenn du das nicht weißt, ist nicht schlimm. Wie viele Jahre waren das? Also, wann hat sie den Weltrekord aufgestellt beim Challenge Rot und wie lange hatte er Bestand?
Oh,
das müsste der Renndirektor doch eigentlich
wissen. Ich weiß, dass sie dreimal da war und dreimal den Weltrekord aufgestellt hat und zwar jedes Jahr ihren eigenen unterboten hat. Und dass dieser dann von unserer Schweizerin unterboten wurde. Das waren wie viele Jahre?
Weißt du denn, wann Daniela Rief den wieder gebrochen hat?
Vorletztes Jahr und der wurde dann wieder unterboten, total zur Überraschung, letztes Jahr, aber wie viele Jahre war's?
Also bisher war alles richtig, was du gesagt hast.
Ich würde jetzt einfach sagen 9.
2009?
9 Jahre war er.
9 Jahre war er?
Ja.
Also das wäre dann, lass uns zurückrechnen, das wäre dann 2014 gewesen.
Nein, das war es nicht, weil 2014 bin ich selber gestartet. Da hat Timo Bracht gewonnen, wo ich mich unwahrscheinlich geärgert habe, weil ich wollte den Timo Bracht immer beglückwünschen im Ziel. Nie hat er gewonnen, aber in dem Jahr hat er gewonnen, wo ich selber auf der Strecke war. 12. So 12.
Letzte Antwort?
Ich glaube, sie ist falsch, aber ich nehme es einfach. Lass es uns einloggen.
Wir loggen 2012 ein und fragen... Ist das richtig? 2011.
11.
Wäre es gewesen. Okay. 2011, 10. Juli 2011, 8 Stunden, 18 Minuten, 13 Sekunden, sowieso völlig wahnsinnig, diese Zeiten. Und dann hatte der, wie du richtig gesagt hast, der hatte dann Bestand bis 23, 12 Jahre hatte er Bestand. Und dann kam Daniela Rief mit 8 Stunden, 8 Minuten, 21 Sekunden. Also nochmal 10 Minuten schneller.
Ich kann mich erinnern, auf der Pressekonferenz, die war sehr ruhig. Aber sehr vertrauensvoll in sich selbst. Die hatte die Saisons davor, die waren nicht so gut. Und das war Wahnsinn, was die da rausgehaut hat.
Ja, es ist sowieso, diese Zeiten sowieso völlig, völlig wahnsinnig. Und es ist ja auch häufig knapp beim Challenge Rot. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2003, Lothar Leder gegen Chris McCormack.
3 Sekunden.
3 Sekunden.
Und weißt du, warum Lothar gewonnen hat? Wir waren Samstagnacht, das muss so gegen kurz vor 10 Uhr gewesen sein, im Stadion wurden die Blumen noch gestellt, wir hatten nochmal die Banner überprüft und alles. Und dann kommt der Lothar Leder um kurz vor 10 in dieses Stadion rein und schaut sich alles genau an. Und genau an der Kante, wo es ins Stadion ging, da hat er zum Sprint angesetzt. Und das hat er sich in der Nacht vorher noch angeschaut. Das war Wahnsinn. Wahnsinn.
Also hat quasi wirklich so die Nacht vorher nochmal Streckenbesichtigung gemacht, hat sich da alles nochmal ganz genau, sensationell.
Also das war wirklich sensationell. Ja. Und es war auch Wahnsinn, wie die beiden dann über die Ziellinie gefallen sind, beide dann am Boden gelegen sind und dieses Stadion gar nicht richtig laut war, weil die Leute einfach nur so, boah, was haben wir da gerade erlebt?
Ja, die waren alle im Schock wahrscheinlich, ne? Ja, genau.
Was haben wir da gerade erlebt?
Ja.
Und es war auch tatsächlich medial ein Durchbruch für uns. 2-2 sind wir unabhängig geworden, haben den ersten Challenge veranstaltet, 1200 Athletinnen und Athleten insgesamt nur und 2-3 dann dieses Sekundenfinish, das tatsächlich um die Welt ging und ab 2-4 waren wir dann wieder fast ausverkauft. Also das war eines der krassesten Rennen tatsächlich. Ja.
Und da muss man jetzt auch sagen, wenn wir jetzt mal auf die Finisher Zeiten schauen, ne? Also da war Lothar Leder mit 8 Stunden, 11 Minuten, 50 Sekunden, 2003. So, was haben wir gesagt? Vergangenes Jahr, Magnus Dietleff, 7 Stunden, 23 Minuten.
Ja.
Also was sich da getan hat, was glaubst du denn, wo kann sich das noch hinentwickeln? Also glaubst du wirklich, unter 7 Stunden ist irgendwann möglich?
Ja.
Ja?
Ja, glaube ich schon. Wer hätte es gedacht, 96, als wir in Rot gestanden sind, oder Lothar als erster Mann unter 8 Stunden. Das hätte niemand gedacht, dass das noch, dass das so weit runtergehen kann. Aber natürlich, was da mit der Technik, Ernährung, dann die Räder, Windkanal-Testings hat es damals alles gar nicht gegeben. Die Laufschuhe. Also es hat sich ja so viel getan tatsächlich. Und ich glaube schon, dass es grundsätzlich möglich ist, ja.
Also Männer, sagst du, unter 7 Stunden, Frauen unter 8, wird wahrscheinlich, jetzt sind wir bei 8 Stunden, 2 Minuten, wird wahrscheinlich...
Ich bin sehr gespannt auf die Laura Philipp dieses Jahr in Rot. Bin sehr gespannt, wenn man jetzt mal letztes Jahr Nizza anschaut, was die da hingezimmert hat. Und wenn man das einfach mal nur ein bisschen runterbricht auf Rot, schwimmen einfacher und. Also das wird nah sein.
Ja.
Es wird nahe dran sein, bin ich absolut davon überzeugt. Und sie hat es ja auch damals schon in Hamburg bewiesen, die braucht niemanden, der sie jagt.
Ja.
Die macht ihr Ding einfach selbst.
Ja. Ja, es ist verrückt. Also diese Zeiten, wir hatten vor kurzem Lars Wichert hier auch, und der ist ja der erste Age-Grouper, also Amateur sozusagen, der unter 8 Stunden geblieben ist. Das ist
Altersklassenathlet, das muss man sich mal vorstellen.
Genau. Ich finde es wirklich völlig irre. Jetzt haben wir gerade schon über dieses Fotofinish von McCormack und von Lothar Leder gesprochen. Ich weiß, es ist fast unmöglich, aber hast du deine Top 3 Momente von Rot?
Ja. Dieses 3-Sekunden-Finish ist auf alle Fälle dabei. Ja. Für mich ist emotional auch Lothar Leder unter 8 Stunden tatsächlich dabei. Nicht nur das, sondern im gleichen Jahr, und das weiß keiner mehr, aber hat die Ute Mückel bei uns gewonnen in Rot. Damals ja auch noch Ironman. Und die Ute war meine Schwimmtrainerin beim TSV Rot, weil die für den TSV gestartet.
Okay,
Und das war für uns Kinder so inspirierend. Mhm. Sie und ihr damaliger Freund Manuel Debus, wenn die das Schwimmtraining gemacht haben. Das war einfach legendär, das hat uns so inspiriert. Peter Reed, Hawaii-Sieger, ist damals quasi mit Gastticket TSV Rot auch dort gestartet. Das war für uns Kinder ein Hammer.
Ja.
Und eines meiner absoluten Wahnsinnsmomente, Sister Madonna Buda, damals 84 Jahre, die bis zur Hälfte des Marathons kam und es dann klar war, das schafft die nie mehr in der Zeit. Mhm. Und ich habe dann guten Freunden Thorsten rausgeschickt mit dem Auto und habe gesagt, wenn du dort bist, ruf mich an, ich will selber mit ihr sprechen. Da habe ich gesagt, Sister Madonna, das schaffen wir nicht mehr. Also deine prognostizierte Endzeit ist 3 Uhr nachts. Wie wäre es, wenn wir dich jetzt abholen?
Ja.
Du hast es zwar offiziell nicht geschafft, aber wir würden dich jetzt gerne einfach dann zum Feuerwerk eine Ehrenrunde hier laufen lassen. Und wie da das Stadion und die Menschen reagiert haben, das war ein Wahnsinn. Mit 84 Jahren. Sie hat damals im Nonnenkonvent bei uns im Landkreis gewohnt. Alle Nonnen waren mit dabei, haben angefeuert. War einfach ganz toll.
Ja.
War ganz toll.
Ja. Das musste man sich übrigens nochmal anschauen. Das ist echt ein sehr, sehr schöner Moment gewesen.
Ja,
ja, hier ist auch schön. Funktioniert alles, auch wenn deine Punktzahl, noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber wir haben ja noch eine Frage, ja? Wir gehen mal Richtung Community-Frage.
Die Community-Frage.
So, Frage kommt natürlich, wie der Name schon sagt, aus der Community. Wenn du richtig liegst, gibt es 6 Punkte. Telefonjoker eh schon weg, dürftest du hier aber sowieso nicht verwenden. Und diese Frage, die kommt nicht von irgendwem, sondern von Maria. Und das ist unsere Eventverantwortliche von Powerbar. Beim Challenge Rot dieses Jahr werden in Bezug auf Gele exklusiv Powerbar Blackline Gele an der Strecke sein, also Rad- und Laufstrecke. Jetzt die Frage, wie viele Powerbar Blackline Gele werden beim Challenge Rot an der Strecke vorzufinden sein? 20.000? 30.000, 40.000 oder 50.000. Jetzt bin ich gespannt, ob der Cheforganisator, Renndirektor.
Ja, das macht der Markus bei uns. Das macht tatsächlich der Markus bei uns. Ich weiß, dass wir mehr Gels haben und dass tatsächlich die Riegel sehr rückläufig sind. Allgemeiner Trend natürlich. Ich weiß auch, dass die Bananenbestellung dieses Jahr wesentlich geringer ausfällt. Auch die Nachfrage nach Bananen ging in den letzten Jahren wahnsinnig zurück. Diese haben dann immer die Roter und Hilberstadter Tafel bekommen. Du sagtest 30?
20, 30, 40, 50. Also wenn du sagst, es werden immer mehr, beziehungsweise die anderen Sachen werden weniger, würde ich an einer Stelle jetzt einfach mal aufs Maximum gehen. Aber das ist nur, ich weiß es ja nicht.
Also ich weiß, dass es 2 LKWs für euch von euch sind, weil da auch die Flaschen drin sind und die Becher. Oh Gott, sind es tatsächlich schon 50.000?
Möchtest du das einloggen? Wir können das tun, wenn du das.
Also mein Bauchgefühl hätte jetzt 40 gesagt, aber wenn du sagst, ich soll ganz nach oben gehen.
Ich würde immer nach dem Maximum streben.
Immer nach dem Maximum. Viel hilft viel. Also gehen
viel
auf
hilft
die 50.
Viel. Okay, wir gehen auf 50, wir loggen D ein. Ist D richtig? Ja oder nein?
6 Punkte.
So ist es. Es ist sogar mehr. Es sind sogar 51.000 Gele. Ja? 18.000 mal Lemon ohne Koffein, 18.000 Grapefruit ohne Koffein und 15.000 Cola Orange mit Koffein.
Wahnsinn.
Unglaubliche Zahlen, ne, wenn man sich das mal so überlegt. 51.000 Geles.
Unglaublich, was dann Logistik dahinter steckt. Unser Jürgen und Peter, die nehmen eure Lieferungen dann immer an. Dann wird das Ganze in einem riesen Zentrallager vorkommissioniert. Dann kommen 20 Sprinter, die dann gleich bestückt werden und die dann an die Versorgungsstellen der Laufstrecke zum Beispiel rausgehen und dann nochmal extra Sprinter für die Radstrecke. Dann haben wir 5 Versorgungsstellen. Das ist schon wirklich Wahnsinn, was da rausgeht und was dann auch wieder entsorgt werden muss etc. Ja. Ihr helft ja da wirklich auch viel mit und wir probieren da mit euch zusammen viel aus. Was die Flaschen angeht, auch übrigens ein toller Fun-Fact, die gebrauchten Powerbar-Flaschen, die werden nicht weggeschmissen, sondern ganz viele Vereine melden sich direkt bei den Versorgungsstellenleitern und kommen nach dem Rennen, packen die ein, dann werden die zu Hause durchgespült und gehen dann an lokale Vereine, Kinder etc. Ja, also das ist wirklich...
Das wäre ja auch doof, die einfach wegzuwerfen. Ne?
Die sind einmal verwendet.
Genau.
Und es ist auch spannend, wenn du dich in der Wechselzone zweimal umschaust, die Powerbar-Flaschen, das sind solche Sammlerobjekte, die ganzen leeren sind am Rad und werden dann mit nach Hause genommen.
Ja, auch jedes Jahr ne, anderes Motiv auch auf den Flaschen drauf.
Wird abgestimmt von der Community tatsächlich, welches Motiv, echt toll.
Nee, ist auf jeden Fall gut und auch schön, dass die dann auch weiter verwendet werden. Jetzt, wenn wir eh schon bei der Community-Frage sind, das wird ja immer größer. Die Triathlon-Community wird irgendwie immer größer. Triathlon wird allgemein immer größer. Was glaubst du denn, wohin kann sich das noch entwickeln?
Puh, gute Frage, wenn du mich das vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich nie gedacht, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Ich habe auch das Gefühl, es geht immer schneller. Wir merken es auch, dass wir viele von unseren Dingen, die jahrelang funktioniert haben, so nicht mehr funktionieren, die wir größer machen müssen, die wir nochmal besser aufbauen müssen. Wir hatten immer eine Wiese, die wir angeboten haben zum Campen kostenlos. Letztes Jahr ist die völlig explodiert, da wurden dann die Nachbarwiesen mit vollgekämmt, was für uns ein Riesenproblem war, weil die hatten wir nicht angemietet. Da mussten wir dann zu den Bauern mehr Kulpa etc.
Ja.
Das heißt, dieses Jahr haben wir da 24 Stunden Helfer auf den Wiesen, die dann einweisen, Rettungswege waren zugekämmt und so. Also das ist Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt.
Wie viel trägt da zum Beispiel auch, wenn jetzt Jonas Deichmann hier seine Challenge 120 macht, wie viel trägt das da nochmal zu bei? Ich meine, das war ja, da war ja 4 Monate lang quasi Challenge
Ausnahmezustand, ja. Also Dani, das war mega, weil ganz viele Menschen aus dem Landkreis, die überhaupt nichts mit dem Triathlon zu tun hatten, sich da identifizieren konnten, weil es kein Top-Athlet war, der in 7 irgendwas, sondern ein ganz normaler Mensch.
Nee, das lasse ich nicht stehen. Jonas Deichmann ist kein normaler Mensch.
Für diejenigen, die mitgemacht haben, schon. Weil der in Anführungszeichen so langsam gelaufen ist, dass ich als normaler
dass
Mensch einfach
kann.
Mal 5 Kilometer mitlaufen konnte. Und der hat so viele Menschen dann inspiriert, weil es eben nicht auf die Schnelle oder irgendwas ging. Und das war das Tolle. Wir hatten einen, der ist bestimmt auch schon 80, der wohnt direkt an der Laufstrecke, der hat sich dann entschuldigt, dass er einmal verschlafen hatte und beim Rauslauf Richtung Büchenbach nicht draußen gestanden war und ihn angefeuert hat. Ja.
Sonst immer draußen
gewesen. Sonst immer. Über die 4 Monate. Wir hatten jeden Abend ein riesen Stimmungsnest bei Kilometer 35. Ja. Hat sich eine Laufgruppe draus entwickelt. Montagsläufchen findet jetzt jeden Montag statt, ausgehend aus dem Kilometer 35 bei der Akuna Apotheke oder in Büchenbach. Was wir da für schöne Geschichten gehört haben, wo eine ganze Straße abends dann durchgeklingelt hat und alle Nachbarn rausgeholt hat und die sind jeden Abend zum Dorfweiher, haben Jonas angefeiert. Ja. Kleinkinder mit 3, 4 Jahren, die dann einfach nur die Dorfweiherrunde mit ihm gelaufen sind, wo Kinder inspiriert wurden. Das ist mega. Ja. Wo Eltern erlaubt haben, ihren Kindern um 10 Uhr abends die letzten 3 Kilometer mitzulaufen und dann am dunklen Ziel gewartet haben, um sie dann heimzufahren. Die mussten nämlich am nächsten Tag in die Schule. Aber die Kinder durften das und sie durften da mit ihrem Idol laufen und das war ein Wahnsinn.
Ja, Jonas Deichmann,
ganz viel beigetragen.
Super inspirierender Mensch, auch quasi hier Stammgast bei uns hier im Power Brains Podcast. Dich würde ich auch als Stammgast nehmen. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir rechnen mal zusammen, würde ich sagen. Wir gehen in Richtung Cooldown.
Cooldown.
So. Was haben wir denn? Also Start, schwacher Start, würde ich sagen, 0 Punkte. Halbzeit, da ging es dann los mit dir, 7 Punkte. Dann haben wir nochmal 0 und 6. Das macht in der Summe 13, wenn ich richtig rechnen kann. Finde ich gar nicht schlecht. Wie findest du's?
Ich hätte doch Schlimmeres erwartet.
Also 13 Punkte. Das heißt auch für euch zu Hause, der Powerbar-Gutschein sind 13% und das geht natürlich auch dann in unseren Powerbar-Spendentopf. Am Ende der Staffel spenden wir da ja für den guten Zweck. Jetzt würde ich gerne mit dir ein bisschen noch in die Zukunft schauen. 6. Juli ist es wieder soweit. Challenge Rot 2025. Vergangenes Jahr gab es ein Museum zum Beispiel zum Jubiläum. Auf was darf man sich dieses Jahr freuen?
Also wir bauen unglaublich den Festival Market aus, wesentlich größere Bühne, wesentlich mehr Programm, Live-Podcasts, Jonas Deichmann wird kommen, Vortrag halten, danach wird sein Film gezeigt werden, wir haben ein riesen Kinderprogramm dort, also das wird nochmal ausgebaut, auch vom Catering nochmal ausgebaut, ist letztes Jahr sehr, sehr gut angekommen. Wir haben aber auch viele andere Sachen. Wir werden dieses Jahr das erste Mal eine App haben für die Athletinnen und Athleten, aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es wird die gleiche App wie beim Berlin Marathon sein. Also die haben wir selber getestet. Es war mega. Die wird kommen. Wir werden massiv mit der NADA tatsächlich die Anti-Doping-Kontrollen ausweiten, auch im Altersklassenbereich. Da gibt es ein neues Testsystem. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Blutzuckermessgerät. Das wird auf dem Oberarm gesetzt, durch einen Push ausgelöst, entnimmt dann 3 Tropfen Blut. Also das ist eine ganz tolle Sache, weil wir da schon immer Vorreiter waren und das uns auch ultra wichtig ist. Das ganze Programm wird nochmal ausgebaut. Die Messe ist so groß wie nie. Teile des Presse- und VIP-Parkplatzes fallen dem Ganzen jetzt zu Opfer. Wir werden auf der Seebühne eine tolle Bar haben. Also Stadion wird größer, Stadion wird nochmal umgebaut. Wir hatten immer 2 große Gebäude, einmal für die Live-Präsentation BR und Livestream und ARD und dann den Sprecherturm, unter dem er durchgelaufen ist. Ja. Dieses Gebäude wird jetzt quasi hinter den Tribünenteil gesetzt und da, wo es war, werden jetzt die Tribünen geschlossen, sodass wir insgesamt nochmal mehr Zuschauerinnen und Zuschauer unterbringen. Die Campingplätze, die neu sind am Schwimmstart. Also wir haben uns wirklich was einfallen lassen.
Merkt man. Merkt man wirklich, ja.
Ja, Athletinnen und Athleten helfen uns da auch. Also wir machen eine Umfrage, die tatsächlich 30 Minuten dauert, aber wo, ich glaube letztes Jahr, 70% haben die ausgefüllt und haben uns da unwahrscheinlich viel mitgegeben, Wünsche mitgegeben. Und das ist einfach toll.
Und das ist ja auch immer das, wenn man jetzt ein bisschen Kommentarspalten sich anschaut über den Challenge Road. Es wird ja immer auch gelobt, dass ihr dann eben auch das Feedback annehmt, ne, was da von den Athleten und Athletinnen kommt.
Ja, also die Athleten und Athleten machen uns besser und da hören wir unwahrscheinlich drauf und das macht uns auch Spaß, weil da immer wieder neue Gedanken kommen.
Neue Gedanken, schönes Stichwort. Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, wohin kann sich der Triathlon, Triathlon-Community vielleicht noch entwickeln? Wohin entwickelt sich denn der Challenge Rot? Hast du eine Vision? Wie sieht der Challenge Rot in 10 Jahren aus?
Also für mich ist es am wichtigsten, dass wir da draußen qualitativ das beste Rennen sind, von allen Facetten. Und da werden wir weiter dran arbeiten. Mir ist es auch wichtig, und das haben wir, glaube ich, bewiesen, ohne irgendeinen Weltmeisterschaftstitel oder sonst was, dass wir einfach nachhaltig eines der wichtigsten Rennen mit Kona zusammen sind. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen, einfach durch unsere Art, durch das Rennen selber, auch dadurch, dass es günstiger ist, als nach Hawaii zu fliegen, etc. Also ja, wir wollen so der Hotspot des Triathlons sein und bleiben. Wir werden oft als Mekka des Triathlons oder FAZ hat mal getitelt, Wimbledon im Triathlon bleiben, und da setzen wir und das komplette Team alles dran.
Ja, da mache ich mir auch ehrlicherweise überhaupt keine Sorgen, dass das so weitergeht. Also das sind die Ziele für Rot. Was sind denn persönliche Ziele eigentlich? Gehst du irgendwann nochmal an den Start, Rot zum Beispiel?
Ich glaube es tatsächlich nicht.
Karriere beendet.
Ja, ich habe so ein ganz spannendes Jahr vor mir. Letztes Jahr habe ich wieder richtig gutes Laufen angefangen mit der Susa, meiner Trainerin. Ja,
Berlin-Marathon zum Beispiel.
Genau, auch, richtig. Und dieses Jahr habe ich mich jetzt mal für gar nichts angemeldet, habe trotzdem einen Trainingsplan, und es ist mal echt schön, ohne Ziel zu trainieren. Wirklich. Ja. Ich konnte das immer nicht. Ich habe das Ziel gebraucht, dann habe ich vernünftig trainiert. Aber das ist echt mal schön zu sehen, dass es auch so geht.
Okay, dann schauen wir mal, wohin es dich treibt. Wirklich vielen, vielen Dank, Felix, für den Besuch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues wieder gelernt, sehr viele schöne Anekdoten von dir gehört. Hoffe, euch zu Hause oder wo auch immer ihr uns gerade hört, hat es auch gefallen. Das war's mit dieser Folge. Und falls ihr selbst mal Ideen für Quizfragen zum Thema Sporternährung habt oder uns auch einfach Feedback hinterlassen wollt, ihr habt gerade gehört, wie wichtig Feedback ist. Deshalb schreibt uns gerne oder kommentiert, wie auch immer, auf Instagram. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch Powerbrains gefällt, dann freue ich mich, Felix auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet und auch abonniert. Das war's für dieses Mal. Danke, Felix. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, Daniel.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.